mezzanine, where you reside with your enemies. Why do you operate in unprecedented stealth? It's never mattered to me. If only you would let it go and see. How could you do this?
Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Genau, herzlich willkommen zum Unterdessen an diesem Dienstag, den 7. Juli. Ich bin Donata.
Und ich begrüße euch auch ganz recht herzlich. Ich bin Asmus. Wir haben uns schon einiges für heute vorprogrammiert, würde man schon fast sagen, ausgesucht, was wir euch, euren zuhörenden Ohren, präsentieren wollen.
Genau, wie so ein Menü auf einer Karte, stellen wir das jetzt kurz vor.
Genau, die quasi der Gruß aus der Küche kommt gerade.
Genau, wir starten mit Kulturfragmente. Wir machen einen kleinen Rückblick auf Folge 2, und zwar Autogrammsammelheft. Genau, wer das schon kennt, das ist eine Rubrik, die jetzt schon seit, ich glaube, 26 Wochen läuft, dienstags unterdessen von Sachen, die im Schauspielhaus, also Umbau zum Kulturquartierhaus, sich finden und beschrieben werden.
Ja, in diesem staubigen alten Gemäuer findet man ja, besonders wenn man anfängt, das umzubauen, so einige Sachen, die man vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr bewegt hat. Und da geben wir so einen kleinen Einblick darin, was wir eigentlich da gefunden haben.
Genau. Dann danach ist dein beliebtes Kalenderblatt wieder am Start. Worum geht's dir diesmal?
Heute geht's nach Südostasien, und zwar auch nicht mal so weit in die Geschichte zurück. In die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, und zwar in die Philippinen, genau gesagt. Jetzt war damals noch Kolonie, und heute geht's um den Befreiungskampf der Philippiner gegen die spanische Kolonialherrschaft.
Es bleibt beim Widerstand, genau. Es geht dann nämlich weiter mit Widerstand Folge 6. Das ist eine Hörspielreihe, die 12 Hörgeschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus behandelt, von Menschen, die sich da trotz Überwachung, Repression und existenzieller Bedrohung widersetzt haben. Und dazu gibt projektbegleitend eine Ausstellung in Weimar im Museums für Zwangsarbeit. Wir hören Folge 6, Weißensee.
Danach machen wir einen sehr harten thematischen Schnitt. Die Fußball-WM läuft ja immer noch. Deutschland ist ja schon raus. Ich verfolge das überhaupt gar nicht. Einerseits, weil mich Fußball überhaupt gar nicht interessiert. Andererseits, weil mir die Spiele einfach immer viel zu spät sind. Ich habe nicht so wirklich Bock gehabt, irgendwie mitternachts noch vom Fernseher zu hängen, um irgendwas anzuschauen, was mich überhaupt gar nicht interessiert. Deswegen, aber die Frage ist ja, sollte man so ein Großereignis wie die FIFA-Weltmeisterschaft im Fußball boykottieren oder nicht? Und da hast du uns was mitgebracht.
Genau, und zwar hat da ein anderes freies Radio, Radio Kurax kennt man, ein Interview geführt mit einer Frau vom sogenannten Fairness United, also eine Organisation, die halt den Boykott vorantreiben möchte. Und sich dann daran erklärt, warum das sinnvoll wäre zu tun.
Und danach ist schon fast man könnte schon fast eine Verbindung herstellen zwischen Fußball und dem nächsten Thema. Im nächsten habe ich nämlich ein Interview geführt mit jemandem vom Landesmusikrat und da geht es, die Verbindung jetzt zum Fußball ist natürlich die Fangesänge, die hört man ja ab und zu mal, wenn man so Fußball nur zuhört, wenn man zum Beispiel im Radio auch machen kann, dann hört man ja das öfter mal so Fangesänge. Und es geht aber nicht rein um Musik, sondern auch wie im Musikunterricht hier in Thüringen in der Zukunft KI, also künstliche Intelligenz, im Unterricht für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrer eingesetzt werden könnte. Da habe ich mit Ulrich Frevert vom vom Landesmusikrat Thüringen ein bisschen mich unterhalten, denn mein letzter Musikunterricht liegt ungefähr 11 Jahre zurück. Also ich bin jetzt so ein bisschen raus aus dem, wie man Musik unterrichtet zurzeit. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mir mal jemanden ins Gespräch, der das zurzeit macht, denn er ist auch Musiklehrer.
Cool, das erwartet uns in der zweiten Stunde zusammen mit Fußball. wir fangen jetzt aber erst mit Musik an und nehmen euch ein bisschen mit durch die nächsten 2 Stunden im Unterdessen. Es geht los mit Akitas Ode to Jam.
I am jamming at the river while the sun is sliding down. People gather all around me. I'm like a king without a crown. Cause when I start ripping my shit and I play some of the hits, they all know from the past, then they come over and sit right down in front of me. Cause all they wanna hear is some good old guitar jamming that goes right into your ear. So we jam all night long, ripping song after song, making the people sing along. When I hit the spot right, inspiration runs fast and it's filling up our hearts, making friends with my guitar when the vibe is right. Please don't let die before me. Please don't let the magic fade. All these years that affected me, all these awesome songs we played.
Der Tag geht langsam zur Neige, die Leute werden leise. Ich durchbrech die Stille und beginn was aufzuschreiben. Die Leute wirken interessiert, doch was sie wirklich fasziniert, ist das dicke Repertoire, welches man ihnen präsentiert. Ich höre auf zu spielen, was mein Herz mir sagt. Ich fange an zu spielen, wonach man mich fragt. Eigeninitiative ist jetzt nicht mehr gefragt. Ich singe laut heraus, wonach man sich bei mir beklagt.
Pero las alternativas son ignoradas y de lo que te piden no conoces nada. Y cuando te sabes una canción, ni siquiera te prestan atención.
¿En serio?
Si es una lata, no importa que así la gente siempre te trata como si fueras el anfitrión. Y cuando se aburren, se van. Y ni siquiera las gracias te dan.
Just enjoy the feeling. Enjoy the time. A place for dreaming. A place to feel alive. Please don't let the music die before me. Please don't let the magic fade. All these gems that lie behind me, all these awesome times we had.
Please
Ja, Order to Jam habe ich zuletzt vor einem halben Jahr, ich glaube im ersten, okay, ist schon länger, im ersten Unterdessen des Jahres gespielt.
Also wer jetzt immer fleißig zuhört, hat das jetzt erkannt. Ich hoffe, das waren viele Leute, die es jetzt sich gehört haben und gedacht haben, warte mal, das habe ich dieses Jahr doch schon einmal gehört.
Die schöne Melodie zum Schluss, die kenne ich doch.
Genau. Und wir machen jetzt weiter mit den Kulturfragmenten und zwar ein bisschen rückblickend Folge 2.
Ganz weit zurück.
Ganz weit zurück. Autogrammsammelheft. Ich bin jetzt nicht jemand, der so Autogramme sammelt. Bist du da so jemand, der dahinter ist oder sagst du eher, interessiert mich nicht?
Nö, aber ich habe eine Freundin, die hat alle möglichen Autogramme von Herr der Ringe-Schauspielern.
Ah.
Also die hat so mehr, also die Hobbits, glaube ich, hat sie alle. Oder mindestens Billy Boyd.
Das könnte man vielleicht irgendwann aufheben, das könnte irgendwann sehr viel wert sein oder einfach sich die schönen Autogramme in irgendwie schön präsentieren zu Hause in einer schön abgesicherten Vitrine. Da hat man Erinnerungen fürs Leben dabei.
Definitiv. Autogrammsammelheft.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
So, und hier haben wir jetzt eins, ich habe es gerade schon angefasst und ich spüre den Staub an meinen Fingern. Das ist schön verstaubt, das hast du irgendwo... Wo hast du es gefunden?
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Und wieso, beschreib mal bitte, wo und wie das da hinkam. Was meinst du?
Also es gibt ja eine Entlüftung im großen Saal, die unter den Sitzbänken langläuft. Also es ist ein klassischer Tribünenbau. Du hast halt eine Stahl-Beton-Reihenbauweise, die längs ist. Und dann kommen quer die Sitzetagen, wo man läuft, und also die Stufen drauf und dann die Bestuhlung. Und sozusagen gibt es ja da immer Schlitze. Vielleicht, wenn man im Kino ist, kann man ja da mal nachgucken, wen es interessiert. Und da sind immer unten Belüftungsgitter. Und diese Hefte haben halt die Eigenschaft, manchmal auf den Boden zu fallen und dann irgendwie durch diese Lüftungsgitter durchgedrückt zu werden von irgendwelchen Schuhen oder was auch immer. Insgesamt habe ich, glaube ich, 100, 120 Tickets alte gefunden. Das ist noch ein anderes Thema. Und halt diese Programmhefte, die auch wahrscheinlich 30, 40 Stück sind zwischen 98 und 2002. Und jetzt ganz frisch wurde ja die kleine Bühne umgebaut, wo er dann später Radio Frei einziehen wird. Und da haben wir auch noch ein paar kleine Sachen gefunden, die wir vorher noch nicht kannten.
Und jetzt ist das hier quasi, wie können wir das beschreiben? Das ist wie ein Schulheft. Also hier so ein A5 kariert.
Genau, Fix und Foxy vorne drauf als Thema. Und da steht Autogramme Frank Reiche. Also falls jemand Frank Reiche kennt, wir haben sein Autogrammsammelheft wiedergefunden und da sind sogar zwei Autogramme drin in diesem karierten Schulheft. Einmal Fernando Express und was haben wir noch? Rhea Hamilton. Und danach war leider Schluss.
Und das sind tatsächlich jetzt eingeklebte Autogrammkarten mit einer also Autogramm
mit,
drauf.
Genau,
hier auch
mit Foto.
Namen für Frank.
Ja.
Hier stand, glaub,
und
hier
Widmung für Frank.
Und das hier kann man, also ich kann es nicht lesen, was heißt
nee, kann ich auch nicht.
Von
Armin.
Das ist noch jemand.
Das ist noch anderes. Ah, okay. Armin.
Armin
Karl,
keine Ahnung.
Und, naja.
Aber richtig cool. Und wahrscheinlich hat das, wie heißt der, Frank Reiche, auch irgendwann vermisst.
Ja.
Im Gegensatz jetzt zu einer Eintrittskarte, die mir runterfällt.
Ja,
und dann
das ist wahrscheinlich eines der persönlichsten Fundstücke. Irgendwo war auch noch eine Kinderzeichnung, die liegt aber wahrscheinlich in einer anderen Kiste.
Also wenn jetzt zufällig Frank zuhört, melde dich bitte gern und du kannst das wiederhaben. Wenn nicht, dann ist es eins der auffälligen Fundstücke hier.
Genau.
Das auf jeden Fall.
Und dazu kam noch, also wir haben ja nicht nur die Sachen, die irgendwie materiellen Wert haben, sondern wir haben auch einfach, also man kennt ja diese A4-Klarsichtfolien, ne? Und die haben wir einmal voll mit Kaugummipapier, Bonbonpapier und all solchen Sachen, weil das ist natürlich noch hinreichend logischer, das runterfallen zu lassen und irgendwie verschwinden zu lassen.
Mhm.
Genau, aber davon habe ich auch viel eingesammelt, einfach um halt sozusagen nicht nur die Sachen, die irgendwie einen informativen Wert haben, sondern halt diese ganze Logik, die halt zu so einem Besuch halt dazugehört, anhand was da durchgefallen ist, halt auch in der Breite irgendwie mitzunehmen. Also sprich Müll.
Aber und gleichzeitig Zeitgeschichte.
Genau, weil da ist halt noch Kaugummipapier aus den 90ern dabei oder andere lustige Sachen, wo man denkt so, oh, das kenne ich noch.
Ist wie auch Fix und Foxy. Gibt's noch, gell?
1990. Ja, aber das ist nur der, das so. Nur die Rechte. Man muss da gucken, ob irgendwo
ein Datum.
Ein Preis.
Steht. Ach so.
Also an Preis sieht man es immer, ob's, also da hat man immer die Demarkationslinie.
Die D-Mark.
D-Mark.
Ja gut, aber Fix und Foxy ist ja auf jeden Fall Westen dann, oder?
Ja, das ist alles Nachwende. Ja, definitiv. Ja. Also da muss auch jemand drunter gewesen sein, aufgeräumt haben, weil wirklich 98 hat es halt angefangen erst. Und den Saal gibt es ja schon länger. Aber 98 wurde ja die alte Oper aus baulichen Gründen geschlossen und beschlossen, dass Erfurt einen Neubau kriegt.
Ja.
Und wahrscheinlich... eventuell wurde davor unter der Bühne mal auch sauber gemacht und das Zeug weggeräumt, weil vor 98 gab es nichts. Okay. Und ab 98 haben dann alle Sparten im Schauspielhaus gespielt. Und 99, wie wir dann an den anderen Programmheften, zum Beispiel nehmen wir mal den Spielplan von Mai 99, da gab es dann das berühmte, bekannte Kuppeltheater vor der Thüringhalle, an das sich auch niemand erinnert. Das stand da 2 Jahre.
Ja, ein Rückblick aus in den 90er anscheinend.
Und wir machen jetzt musikalisch auch mit den 90er Jahren weiter. Und zwar ein Opening, und zwar von einem Klassiker aus der japanischen Anime-Szene. Das Opening von Neon Genesis Evangelion klingt schon sehr religiös-christlich angehaucht. Ist es auch in gewisser Weise, aber jetzt nicht so, wie man sich's denkt. Es ist schon eher symbolisch gedacht als 1:1. Und jetzt kommt A Cruel Angel's Thesis von Yoko Takahashi.
Ah.
ist ein Klassiker.
Das ist wirklich ein Klassiker der modernen japanischen Anime-Szene. Also wenn man reinkommen will, gibt es wenige Animes, wo man wirklich sagen kann, da könnte man anfangen, jemand so in die dafür ein bisschen Lust zu machen. Und das ist wirklich einer von denen.
Ich habe damit nicht angefangen. Meine Einstiegsdroge hieß Fullmetal Alchemist.
Das ist natürlich auch ein sehr guter Standpunkt. Dann haben wir auch schon mal was hier unterdessen gespielt. Müssen wir vielleicht wieder mal machen. Aber jetzt kommen wir zum Kalenderblatt. Und für dieses Kalenderblatt reisen wir von Japan aus gesehen ein paar hundert Kilometer nach Südwesten und ungefähr von heute aus, müsste ich rechnen, 130 Jahre ungefähr zurück an den 7. Juli 1992. Und wer sich so ein bisschen besser auskennt in der Geschichte Südostasiens im vollen, dann späten 19. Jahrhundert, da erlebt man dann doch schon das, was man Ende des Kolonialismus bezeichnen würde. Und an diesem Tag vor ungefähr 140 Jahren oder 130 Jahren gründe sich die Untergrundbewegung des Katipunan. Das ist, wenn man es wortwörtlich übersetzt, heißt das so viel wie Bund oder Versammlung. Das Ding hat auch einen sehr, sehr langen Namen auf Philippinisch, wo du, Donata, jemanden, der aus den Philippinen kommt.
Genau, liebe Grüße an China, eine Freundin aus der Uni.
Also ich hätte den Namen auch jetzt vorlesen können, aber das sind Wörter, wo ich nicht die Kenntnisse dafür habe, wie man diese Wörter ausspricht. Deswegen haben wir uns da eine Expertin rangehört, die jetzt uns mal sagen kann, wie man das eigentlich richtig ausspricht, den Namen.
Katipunan. Kataas taasang kagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan.
Wow. Danke, China.
Also das ist wirklich ein Name, wo ich wirklich Bewunderung habe dafür, dass man das sowas aussprechen kann. Ich hätte dafür erstmal ein paar Wochen üben müssen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Historischen und gehen ein bisschen weiter weg vom Aussprachetechnischen. Und zwar, um den Katipunan, also diesen Geheimbund, zu verstehen, muss man so ein bisschen den historischen Kontext der Philippinen der letzten 300 Jahre verstehen. Denn seit ungefähr dem 16. Jahrhundert waren die Philippinen ein Kolonialbesitz der spanischen Krone. Und spanische Kolonie zu sein, heißt maßgeblich, dass die dort lebende einheimische Bevölkerung nichts zu sagen hatte. Denn über die eigentliche Macht in den Philippinen verfügten nicht die Einheimischen, sondern Mönchsorden. Die genannten Freyales, also Mönchsorden, die da angesiedelt wurden, christliche Mönchsorden.
Und also auch Spanier.
Auch christliche Spanier, die dann halt die Philippinen missioniert haben. Und die verfügten über riesige Ländereien, also die da lebten, wurden enteignet und vertrieben, durften die Steuern eintreiben und haben das Leben, wie man es von christlichen Missionaren kennt, für die einheimische Bevölkerung dann doch sehr stark kontrolliert. Also die eigentlich indigene Lebensweise wurde zum größten Teil ausgemerzt und durch eine christliche Lebens- und Denkweise versucht auszutauschen.
Und die Philippinen sind ja jetzt immer noch sehr christlich.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, wenn man denkt, dass dort doch schon eine gewisse Distanz zwischen Europa und den Philippinen. Aber das Christentum ist immer noch.
Ja, und das wächst auch extrem. Also es ist Wahnsinn.
Das muss man aber nochmal in einen zweiten Kontext bedachten. Nicht nur die wirtschaftliche Situation, sondern auch nicht nur die Situation als Kolonie war ausschlaggebend, sondern auch noch die damalige globale wirtschaftliche Situation. Denn kurze Zeit zuvor wurde der Suezkanal, also der Kanal vom Mittelmeer zum Roten Meer in Ägypten gebaut. Und da die Philippinen in einer extrem guten Lage waren zwischen China, Japan, also dem östlichen Asien und der Route, diesen Suezkanal, den man mit dem Boot da schiffern konnte, legte sich so langsam die Möglichkeit für eine dann doch schon eher wohlgebildete und wohlhafte oder wohlstandsbesitzende philippinische Mittelschicht an. Und naja, das gibt so ein paar Menschen, die sich dann halt dadurch, dass die Philippinen reicher wurden, auch mehr an Einfluss gewinnen konnten. Aber aus diesem mit materiellen Wohlstand ergab sich auch so eine Bewegung dahin, nicht nur, dass es uns wirtschaftlich besser geht, sondern auch noch eine gewisse Form von politischer Unabhängigkeit. Also die Philippinen waren dadurch, dass sie halt so gut gelegen waren, für die spanische Krone extrem wichtig. Und das wussten die Philippiner auch. Deswegen haben sie sich gesagt, hey, ihr braucht uns als Lager, als Umschlagsplatz, als Wirtschaftsstandort. Wie wäre es denn, wenn wir so ein bisschen mehr Gleichberechtigung, ein bisschen mehr Vertretung vor dem Gesetz, Pressefreiheit.
Gibt's nicht.
Ja, von auch eine Vertretung im spanischen Parlament. Gab es Bewegungen, die das eingefordert haben. Aber die wollten nicht unabhängig sein von Spanien, sondern die wollten eigentlich
mitbestimmen.
Wie man es aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kennt, die haben eigentlich angefangen nicht mit, hey, wir wollen von unserer Kolonialmacht unabhängig sein, sondern hey, wir wollen vertreten werden. So hat das auch in den Philippinen angefangen. Diese eigentlich Reformbewegung ist dann am 3. Juli 1892 hat die Form angenommen durch einen Versuch einer, nennen wir es mal, Reformbewegung, die sich nannte La Liga Filipina, also auf Spanisch, weil die auch Spanisch gesprochen haben, quasi die philippinische Liga zum Versuch einer Selbstrepräsentation. Und diese haben versucht, diese Reformen mittels friedlicher Mittel im spanischen Kontext durchzusetzen. Das hat nicht so lange gedauert. 3 Tage wurde diese Bewegung hat sie angedauert. Und dann wurde einer der bekanntesten Vertreter dieser Reformbewegung, ein gewisser Herr Dr. Rizal, von spanischen Behörden verhaftet und ins Exil nach Dapitan verbracht. Also der wurde außer Landes gebracht, damit er halt als Kopf der Bewegung nicht mehr wirkmächtig sein kann und damit die ganze Bewegung ohne ihre Figur als Führer oder als nicht Führer, sondern als Anführungsperson quasi versucht wurde, die quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Wo liegt Dapitan?
Das liegt nicht weit, etwas außerhalb von den Philippinen, auch immer noch in Südostasien, aber wo genau das liegt, das müsste ich jetzt nachschließen, aber das muss immer noch eine spanische Kolonie gewesen sein, denn die heutige Lage ist halt was komplett anderes, als es vor 130 Jahren war. Das war immer noch eine spanische Kolonie. Und vielen Filipinos waren halt damit klar, wenn eine so eigentlich friedliche Bewegung, der eigentlich nur gefordert hat, hey, wir wollen im spanischen Parlament vertreten werden, nicht auch nur 3 Tage lang überleben kann, dann werden sie uns niemals mit Hilfe von freiwilligen friedlichen Reformen quasi uns Unabhängigkeit und auch nur Repräsentation verschaffen. Da kommt dann der Katipunan, der wurde nämlich kurze Zeit nachdem Rizal verhaftet wurde, am 7. Juli als Geheimbund gegründet. Und man muss immer sagen, es ist wirklich ein Geheimbund gewesen, denn sie haben sich in ihrer Struktur und in ihrer Arbeitsweise sehr stark an den Freimaurern organisiert, also an den Logensystemen mit geheimen Treffpunkten, geheimen Handschlägen, geheimen Passwörtern. Also es war wirklich alles sehr geheim. Also hasch, hasch, wir reden nicht drüber, außer wir sind alle zusammen und wir wissen, jeder, der hier ist, ist nur dadurch reingekommen, dass jemand anders ihnen das Passwort gesagt hat. Das heißt so ein bisschen, wir haben eine sehr starke Vertrauensbasis untereinander. Und gegründet wurde das von Andrés Bonifacio, Teodoro Plata und Ladislao Diva. Die waren so die 3 Köpfe hinter diesem Geheimbund. Und Ziel von ihnen war jetzt nicht im Vergleich zu dieser eigentlich wohlhabenden Mittelschicht in den Philippinen quasi eine bessere Position für sich selbst und den Mittelstand in der spanischen Kolonialregierung zu bekommen, sondern wirklich eine Unabhängigkeit mit einer eigenen Regierung der Philippinen. Also es war eigentlich eine geheime Nationalbewegung innerhalb der philippinischen Kolonialsystem. Also die waren jetzt nicht...
Und auch viel größer gedacht.
Ja, also die waren jetzt nicht darauf so, hey, wir wollen mal ein bisschen mehr Selbstbestimmung haben, gibt uns das mal bitte, bitte, sondern die waren auch dazu bereit, mit Hilfe von Gewalt ihre eigene Unabhängigkeit zu sichern. Und ich habe ja schon erwähnt, das war alles so ganz rituell angelegt, wie ein Freimaurer. Es gab geheime Passwörter, es gab verschiedene Ränge. Also wenn du jetzt gerade mal drinnen bist, wurde dir nicht alles gesagt. Und je höher du warst und desto mehr Vertrauen du hattest, desto mehr warst du quasi in Organisationen, geheime Absprachen mit eingebunden. Also es klingt schon sehr wie fast wie eine Art Sekte oder wie so ein wirklichen Geheimbund, wie man sich vorstellt. Also die Illuminaten hatten nichts gegenüber denen. Vor allem, weil es die Illuminaten nicht so lange gab. Und als Initiationsritual gab es den sogenannten Blutpakt. Also das klingt schon sehr...
Mein Bruder.
Das klingt schon sehr okkult. Und die mussten wirklich mit ihrem eigenen Blut einen Vertrag unterschreiben.
Oh.
Also es ist schon sehr wortwörtlich gehalten, so ein Blutpakt, um die Treue gegenüber dem Katipunan zu, sagen wir es mal, zu rechtfertigen oder quasi so einen Akt des, ich habe selbst mein Blut für euch schon mal quasi symbolisch vergossen, deswegen bin ich jetzt Teil dieser Bruderschaft. Und es gab auch ein offizielles Regel- und Ethikbuch, das sie verfasst haben, das sowas heißt wie übersetzt Gehirn des Katipunan, also quasi das sind unsere zentralen Regeln und Strukturmerkmale, die wir als Geheimbund uns selbst gegeben haben.
Ja, und ohne das Gehirn funktioniert ja nichts.
Ja, würde man sagen. Das Gehirn ist schon ein sehr wichtiges, sehr wichtiges Organ und das war quasi das zentrale Organisationsprinzip für den gesamten Geheimbund. Der wuchs auch ziemlich schnell auf eine doch schon beachtliche schätzungsweise Anzahl von 30.000 bis 100.000 Mann im Jahre 1896. Natürlich alles schätzungsweise. Ein Geheimbund wird jetzt nicht eine akribisches Liste führen, wer wann eingetreten
das
ist.
Machen nur die Deutschen.
Das machen wirklich nur Leute, die nicht davon ausgehen, dass sie gefunden werden. Und das war bei denen der Fall. Die wussten, wenn sie auffliegen, sind sie tot. Deswegen haben sie keine Listen geführt. Deswegen ist alles eine Schätzung.
Keine Namen, keine Strukturen.
Genau. Und dann wurden sie aber schon 4 Jahre, also 1892, gegründet am 7. Juli und wurden dann am 19. August 1896 aufgeflogen. Also es ist bei 100.000 Mann jetzt nicht so unüblich, dass man irgendwelche Verbindungen ziehen kann. Und naja, es ist ein bisschen blöd gelaufen, denn ein Mitglied ist nach einem Streit, hatte das einem spanischen Priester in der Beichte offenbart.
Da ja, man jetzt, Beichtgeheimnis bei so einer Sache.
Ist so ein bisschen blöd, weil die Priester, wie schon erwähnt, waren, oder die katholische Kirche war nun mal das Machtzentrum in den philippinischen Kolonien da. Und naja, auf der anderen Seite müsste man sagen, der Priester hätte eigentlich Schweigegelübdes gehabt, aber da hat der Gott wohl mal ein Auge zugedrückt und gesagt, ja, das darfst du gerne weiter sagen, das ist jetzt, das fällt nicht darunter.
Geh einfach bei einem anderen Priester beichten, was ja, du gemacht hast, dann ist dir vergeben.
Hast gesündigt, aber darfst ja wieder beichten. Und auf diese Offenbarung oder diese Offenlegung dieses Geheimbundes folgt eine wirklich reihenweise Massenverhaftung der philippinischen Untergrundbewegung durch halt die spanische Kolonialbewegung.
Oder? Lass mich raten, es endet blutig.
Teilweise, manche waren halt immer so, nur so ja, du bist halt so in einem ganz untersten Rang, du bist eigentlich quasi nur Mitläufer gewesen, du hast da mal von gehört, hast dich da eingetragen, aber selbst nichts gemacht, aber es kam halt auch wirklich zu Hinrichtung, weil du warst ja gegen die spanische Kolonialregierung. Zum Beispiel kam es aber auch von, weil du natürlich die Köpfe willst du natürlich am allerersten finden, sind Bonifacio und seine Männer in die Vororte von Manila geflohen, also ein bisschen raus aus der zentralen Innenstadt und eher in die Vororte des Ganzen, wo jetzt die Kolonialregierung nicht ganz so den Griff an der Macht hatte, sondern eher so ein bisschen, ihr macht mal das, was ihr wollt, ihr habt nicht so ein ganz starkes Auge drauf und ihr müsst nicht halt, naja, verstecken, aber dass dieser Geheimbund aufgeflogen ist und dass die spanische Kolonialregierung so gewaltsam gegen sie vorgegangen sind, hat dann dafür gesorgt, dass die man nennt es dann im Nachhinein die philippinische Revolution angefangen hat. Also ein Versuch der philippinischen Bevölkerung, sich von der spanischen Kolonialmacht selbst zu befreien. Das hätte auch geklappt, nur hat sich dann der Katipunan innerhalb selbst gespalten, weil die alle nicht so ganz auf einer Linie waren, was die jetzt eigentlich am Ende wollten, was jetzt eigentlich rausführen sollte.
Da hätte es noch ein paar Mal Plenum gebraucht.
Da hätte es noch ein paar Plenen gebraucht, um das zu klären. Und 1897 starb dann auch einer der Gründer, der Bonifacio. Und damit ist eigentlich der Katipunan größtenteils hat sich aufgelöst. Hatte eigentlich schon recht erfolgreich gegen die spanische Kolonialregierung vorgegangen, nur das Blöde ist, Spanien war zu der Zeit auch mit den Amerikanern im Krieg und hat diesen Krieg verloren und danach wurde die Philippinen von der spanischen Kolonie zu einer amerikanischen Kolonie, zusammen mit Guam, den Jungferninseln, das sind alles eigentlich mal spanische Besitzungen gewesen, die sind dann an die Amerikaner übergegangen. Und die Amerikaner hatten halt eine bessere Militärmacht, vor allen Dingen, die mussten einfach nur mit dem Boot rüberschippern, während die Spanier erstmal über den Suezkanal, der ja britisch kolonial beherrscht war, mussten erstmal immer darum oder um ganz Afrika drumherum. Und eigentlich hatten die schon fast so eine Art von Eingeständnis bis hin zu einer fast Unabhängigkeit mit den Spaniern ausgehandelt, wenn ich es jetzt in den Quellen richtig lese. Und die Amerikaner waren halt quasi dann die neue Kolonialmacht und die haben sich gesagt, nee, was ihr da mit den Spaniern ausgehandelt habt, das...
Alles auf Anfang
und oh. Die wurden dann immer noch zu einer Kolonie dann der Amerikaner in dem Fall. Aber der Katipunan ist immer noch eine der nationalen Symboliken der Philippinen bis heute. Also deren Wirkung ist bis heute spürbar, das Symbol des Katipunan, eine weiße Sonne auf rotem Grund, ist immer noch in den Philippinen sehr bekannt. Eine andere Flagge, die sie auch hatten, ist ein bisschen historisch im Kontext ungünstig, denn da ist eine rote Flagge mit einer weißen Sonne quasi oder roten weißen Punkt drauf, mit drei roten Ks drauf, also dem KKK. Also auch KKK, wenn man es im Englischen ausspricht. Ist leider ein bisschen ungünstig gewählt, aber ich habe mal nachgeschaut, als die das Symbol benutzt haben, also dieses dreifache K, gab es in Amerika den KKK zu der Zeit gerade gar nicht.
Den Ku Klux Klan.
Den man immer kennt mit so symbolisch, mit so schönen weißen Roben, die auch gerne mal Kreuze anzünden und verbrennen.
Das haben sie bestimmt auch irgendwo geklaut.
Das haben sie wahrscheinlich auch irgendwo geklaut. Die haben sich auch KKK genannt, aber den gab es, als die Filipinos das benutzt haben, gab es den zu der Zeit nicht. Also, heute ging es im Kalenderblatt um eine der bedeutendsten Unabhängigkeitsbewegungen, die auch heute noch bis heute noch ihre Spuren in den Philippinen hatte, den Katipunan, der sich heute vor 130, 134 Jahren müssten es sein, heute auf den Tag genau vor 134 Jahren in den Philippinen gegründet hat, um die Philippinen unabhängig von der spanischen Kolonialregierung zu machen.
Danke fürs Raussuchen. Wir machen ein bisschen Musik, und zwar instrumental, würde ich sagen. Ich sehe das Stardew Valley Soundtrack. Das ist das Farmspiel, oder?
Das ist ein entspanntes Farmspiel. Kontext ist, du bist eigentlich ein Arbeiter in einem Büro und du hast von deinem Opa, glaube ich, einen Brief bekommen, den du erst dann öffnen darfst, wenn dir das moderne Leben zu viel wird. Und es stellt sich heraus, dein Großvater hat seine Farm an dich vermacht. Die irgendwo im Nirgendwo liegt und du darfst sie dann wieder aufbauen.
Soundtrack von Stardew Valley.
Thank you.
Das war Stardew Valley. Ich habe gehört, du hast es dir jetzt im Steam gekauft. Hast du schon angefangen?
Ich habe schon angefangen, aber noch nicht so weit gespielt, denn es war ja ein bisschen Vorbereitungszeit jetzt für das Wochenende, das erste Juli-Wochenende. Da war ich auch recht eingespannt und kam jetzt noch nicht so weit. Aber ich versuche in der nächsten Zeit zu machen. Es ist ein wirklich sehr entspanntes Spiel, wenn man so ein bisschen Kopf ausschalten, runterkommen will. Also es ist wirklich ein perfektes Spiel für einen entspannten Sommerabend.
Vielleicht lade ich mir das noch runter für meine lange Zugfahrt demnächst.
Auf jeden Fall. Und wir kommen jetzt von einer Widerstandsbewegung zu einer anderen, gehen so ungefähr 50 bis 40 Jahre vorwärts in die Geschichte, gehen wieder nach Deutschland und zwar zu den Widerstandsepisoden.
Genau, wir hatten das ja am Anfang schon erwähnt. Das ist eine Hörspielreihe also 12 Hörgeschichten widmen sich Menschen, die sich in Thüringen dem Nationalsozialismus widersetzten. Und wir sind mittlerweile schon in der Hälfte angekommen, und zwar bei Folge 6. Und das führt uns nach Weißensee. Folge 6 von Widerstand, 12 Hörgeschichten.
Weißensee. Zweimal verurteilt.
Anfang 1940 lebt Wilhelmine Krauslach mit ihrem Mann und ihren 4 Kindern auf einem Rittergut bei Kranichborn. Sie arbeitet in der Landwirtschaft. Auf dem Gut, auf dem Krauslach arbeitet, werden auch polnische Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit eingesetzt. Einer von ihnen heißt Stanislaus Kuzinoga. Wilhelmine Krauslach beschreibt seine Ankunft auf dem Rittergut.
Diesen Winter kamen Polengefangene auf das Gut, welche zum Frühstück zu uns in den Stall kamen. Einer konnte gut Deutsch sprechen. Er sagte uns, er hätte lieber ein Hemd gehabt, weil es fürchterlich kalt war. Da sagte ich zu meinem Mann, wir wollen ihm ein altes geben. Da habe ich dem Polen Verschiedenes gegeben und der Posten hat dies angezeigt.
Wilhelmine Krauslach versorgt den frierenden Polen mit Kleidung und wird dabei beobachtet. Der Posten, von dem sie spricht, ist der Tischler Otto Theil. Theil ist Wehrmachtskommandoführer und zuständig für die Bewachung der polnischen Kriegsgefangenen.
Bald fiel mir das Benehmen der Frau Krauslach dem polnischen Kriegsgefangenen Stanislaus Kuzinoga gegenüber auf. Frau Krauslach ließ sich keine Gelegenheit entgehen, dem Gefangenen Kuzinoga in die Nähe zu kommen. Frau Krauslach war in der Nacht zwischen 23 und 24 Uhr am Fenster und hat dem Gefangenen Kuzinoga ein Hemd und eine Flasche Milch durch das vergitterte Fenster gereicht. Dabei haben beide von der Liebe gesprochen. Sofort meldete ich den Vorgang und bekam die Anweisung, Frau Krauslach der Ortspolizei zu melden.
Es ist nicht klar, was zwischen Krauslach und Kuzinoga wirklich passiert ist. Otto Theil jedenfalls unterstellt den beiden eine Liebesbeziehung, wofür beide hart bestraft werden können. Theil geht zum Vorsteher der Gemeinde und verlangt von ihm, Wilhelmine Krauslach anzuzeigen. Dieser entscheidet sich mit Rücksicht auf Krauslachs Kinder dagegen, fordert die Familie jedoch auf, umzuziehen. Im Frühjahr 1940 verlassen die Krauslachs das Rittergut. Ihre neue Arbeitsstelle wird ein anderes Gut, das wenige Kilometer entfernte Gut Weißenburg bei Weißensee. Kurz nach dem Umzug lässt Wilhelmine Krauslach Stanislaus Kuzinoga, der auf dem Rittergut verblieben ist, einen Brief zukommen. Den Brief diktiert sie einem anderen Kriegsgefangenen, der ihn für sie ins Polnische übersetzt. Warum genau sie so vorgeht, ist unklar. Zusammen mit dem Brief schickt Krauslach einige Eier. Otto Theil findet den Brief, als er Kuzinogas Unterkunft durchsucht.
Ich konnte beim Vergleichen der Handschrift vom Papier, in welches jedes Ei für sich eingeschlagen war, feststellen, dass es sich um Schreibheftblätter von der Tochter der Frau Krauslach handelte. Auch schon die Angabe des Briefes, Weißenburg, der 16.04., genügte mir, von wem der Brief gekommen war.
Otto Theil zeigt Wilhelmine Krauslach an. Am 1. Juli 1940 folgt die Anklage der Staatsanwaltschaft vor dem Sondergericht in Weimar.
Ich klage Sie an in Kranichborn im Februar und März 1940 fortgesetzt, vorsätzlich mit einem Kriegsgefangenen in einer Weise Umgang gepflegt zu haben, die das gesunde Volksempfinden gröblich verletzt. Die Beschuldigte bestreitet, mit dem Polen verbotenen Umgang gehabt zu haben. Insbesondere will sie keine intimen Beziehungen mit ihm unterhalten haben. Wenn ihr Letzteres auch nicht nachzuweisen ist, so steht jedoch aufgrund ihrer eigenen Angaben fest, dass sie wiederholt die Nähe des Beschuldigten gesucht und ihm Geschenke gemacht hat. Durch ihr Verhalten hat sie zweifelsohne die deutsche Frauenehre befleckt und dadurch das gesunde Volksempfinden gröblich verletzt.
Die intime Beziehung kann nicht nachgewiesen werden. Wilhelmine Krauslach wird zu einem Jahr Freiheitsentzug verurteilt. Sie tritt die Haft im Gefängnis Leipzig-Kleinmoisdorf an. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits mit ihrem fünften Kind schwanger. Nach 4 Monaten wird die Haft, vermutlich aufgrund der Schwangerschaft, zunächst ausgesetzt. Zurück in Weißensee schreibt Krauslach mehrere Gnadengesuche.
Die 4 Monate, die ich abgebüßt habe, ist gerade, als wenn wir abgebrannt waren. Sämtliche Wäsche ist zerrissen und verdreckt, dass man überhaupt keinen Anfang und kein Ende finden tut. Sollte niemand Erbarmen mit mir haben, da nur meine Strafe erleichtert wird, so möchte ich doch bitten, dass mir jemand gestellt wird, der meine Familie und meine Kinder in Ordnung hält. Meine Kinder sind mein Stolz und ich möchte nicht, dass noch Schaden entsteht, da sie doch ohne Aufsicht sind. Hätte ich in meinem Leben nicht schon so viel durchmachen müssen, hätte ich auch die Strafe nicht. Denn ich habe doch aus Mitleid gehandelt. Als Kind habe ich die Eltern verloren. Dann habe ich in die Landwirtschaft geheiratet, wo man sich's durch die Welt geschlagen hat mit den paar Pfennig. Und heute muss mich so ein Unglück überfallen, wo meine Familie so darunter leiden muss. Ich bereue meine Straftat von ganzem Herzen und verspreche, mich nie mehr mit den Gesetzen in Kontakt zu bringen. Aus diesen Gründen ersuche ich nochmals, in größter Not, mein Gesuch gütigst berücksichtigen zu wollen.
Da ihr Mann inzwischen zur Wehrmacht eingezogen wurde, muss Wilhelmine Krauslach nach der Geburt ihres Kindes nicht mehr in die Haftanstalt zurückkehren. 4 Jahre später, 1944, wird Wilhelmine Krauslach erneut angezeigt. Ihr wird vorgeworfen, sich mit einem namentlich nicht bekannten französischen Kriegsgefangenen unterhalten zu haben. Sie soll mit ihm Kaffee getrunken und gescherzt haben. In der Anklageschrift heißt es:
Sie hat somit vorsätzlich mit einem Kriegsgefangenen Umgang gepflegt in einer Weise, die das gesunde Volksempfinden gröblich verletzt.
Wilhelmine Krauslach wird zu 4 Monaten Haft verurteilt. Sie wird erneut in Leipzig-Kleinmoisdorf inhaftiert. Das Schicksal des französischen Kriegsgefangenen lässt sich nicht rekonstruieren. Auch das von Stanislaus Kuschinoga bleibt unbekannt.
Das war Folge 6 aus den Episoden von Widerstand. Wir machen jetzt weiter mit einem Lied, was man kennen könnte, und zwar von den Chicks, Traveling Soldier. Auch, man könnte sie auch kennen, vorher als The Dixie Chicks. Und es geht in dem Lied um einen einsamen Jungen, der gegen seinen Willen oder fast gegen seinen Willen alleine nach Vietnam geschickt wird, aber keinen hat, an den er Briefe senden kann. Und zufälligerweise auf seinem Weg nach Vietnam eine Bedienung in einem Restaurant findet und die dann sich bereit erklärt, die Briefe von ihm aus Vietnam zu empfangen.
Sat down in a booth at a cafe there, gave his order to a girl with a bow in her hair. He's a little shy, so she gave him a smile, and he said, would you mind sitting down for a while and talking to me? I'm feeling a little low. She said, I'm off in an hour and I know where we can go. So they went down and they sat on the pier. He said, I bet you got a boyfriend, but I don't care. I got no one to send a letter to. Would you mind if I said
said, folks, would you bow your heads for a list of local Vietnam dead? Crying all alone under the stands was a piccolo player in the marching band, and one name ran, nobody really cared. But a pretty little girl, a bow in her hand. I cried, never gonna hold the hand of another guy, too young for him.
Das waren The Chicks, auch vorher bekannt als The Dixie Chicks, mit Traveling Soldier, eine, sagen, Country-Ballade um einen jungen Soldaten, der nach Vietnam geschickt wird, aber niemanden hat, an den er die Briefe aus dem Feld zurückschicken kann. Und deswegen eigentlich eine zufällige Bedienung in einem Diner fragt, ob sie ihr seine Briefe entgegennehmen würde. Ich finde es einen